Zeichen geben uns einen Hinweis auf das, was wir erwarten dürfen, das, was kommt. Wir waren in der Urlaubszeit viel mit dem Auto unterwegs und unsere Kids haben vor allem nach einem Zeichen immer wieder Ausschau gehalten. Das goldene M am Rand der Autobahn. Nicht deshalb, weil sie das Zeichen so schön und besonders finden, sondern weil sie genau wissen, was sich hinter diesem M verbirgt. Pommes, Chicken Nuggets, ein Getränk, eine Apfelschorle, ein Dessert und dann auch noch ein Spielzeug. Ein Zeichen, das für unsere Kinder für was Größeres steht. Und alle, die sich jetzt Sorgen machen um die Gesundheit unserer Kids, wir sind diesem verheißungsvollen Zeichen nur einmal gefolgt. Fürs Protokoll. Ja, aber ein Zeichen, das für was Größeres steht für unsere Kinder. Und ich will das, was Jesus getan hat, nicht mit McDonald's vergleichen. Ganz und gar nicht. Aber ein bisschen ist das, was Jesus getan hat, doch zu vergleichen, weil nämlich er Zeichen getan hat, die für etwas Größeres standen. Etwas viel Größeres. Ja, wir lesen das am Ende des Johannesevangeliums, was ganz am Ende, wo Johannes sagt, warum hat er eigentlich das alles aufgeschrieben? Warum hat er diese Zeichen aufgeschrieben? Und dann sagt er in Johannes 20, Vers 31, dass er das getan hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen, die Jesus getan hat, die sollen zeigen, Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus schenkt uns das wahre Leben. In Johannes 2, in dem Kapitel, das wir heute anfangen, da lesen wir von dem ersten Zeichen, das Jesus getan hat. Womit hat er angefangen? Und da könnte man sich ja viel vorstellen, was Jesus als erstes tut, wenn er den Menschen zeigen will, dass er das wahre Leben bringt. Hat er einen Menschen gesund gemacht, der ganz lange krank war und jetzt endlich das erleben darf, ich werde gesund? Hat er Menschen aus einer sehr schwierigen, aus einer gefährlichen Situation heraus gerettet? Hat Jesus vielleicht sogar einen Toten auferweckt? Alle diese Zeichen hat Jesus getan, aber es war nicht das erste Zeichen. Etwas ganz anderes zum Beginn seines öffentlichen Dienstes getan. Und das lesen wir in Kapitel 2, Johannes. Und lasst uns diesen Text lesen. Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Sohn Gottes in diese Welt gekommen bist und dass du deine Herrlichkeit offenbart hast in Zeichen. Und wir wollen beten, dass wir deine Herrlichkeit in diesem Zeichen tiefer erkennen und dass du uns Glauben schenkst, dass du wirklich der bist, von dem die Bibel sagt, wer du bist, dass du der Sohn Gottes bist, unser Retter. Hilf uns doch, das tiefer zu verstehen und uns daran zu freuen, wer du bist. In deinem Namen beten wir das. Amen. Ja, ist das nicht ein komisches Zeichen zum Start des öffentlichen Dienstes? Jesus macht Wein für eine Festgesellschaft, die auf dem Trockenen sitzt. Das ist keine besonders bedrohliche Situation. Zugegeben, das ist nicht schön. Das kann ein Fest wirklich auch dann zu einem schnellen Ende führen, wenn es nichts mehr zu trinken gibt, wenn man nicht mehr fröhlich miteinander sein kann, kein Wein mehr, aber nicht lebensbedrohlich. Peinlich für den Bräutigam, peinlich für das Paar, aber nicht gefährlich. Warum fängt er mit diesem Zeichen an? Ein Blick ins Alte Testament kann uns helfen. Wir haben gerade schon einen Text aus Jesaja gelesen, Jesaja 25, wo der Prophet Jesaja sehen darf, es kommt eine Zeit, es kommt ein zukünftiges Fest, das Gott feiern wird mit Menschen aus allen Völkern, mit seinem Volk. Und ein Kennzeichen dieses Festes ist der Wein. Haben wir in Jesaja 25 gerade gelesen, zweimal heißt es da, da wird es Wein geben. Ein Bild dafür für die Freude, die bei diesem Fest sein wird, wenn Gottes Volk mit Gott Gemeinschaft hat und feiert. Jesus zeigt hier gleich mit dem ersten Zeichen, das er tut, wozu er gekommen ist. Dieses Wunder steht für was Größeres. Es geht nicht einfach darum, dass er hier Wein macht, damit die Party weitergehen kann, sondern es steht für eine größere Wahrheit. Jesus ist gekommen, um alles vorzubereiten, dass dieses Fest, von dem Jesaja spricht und auch andere Propheten immer wieder gesprochen haben, dass dieses Fest wirklich geschehen kann. Er bereitet das Fest vor. Er ist gekommen, um diese Freude zu bringen. Ich möchte mit euch in drei Punkten anschauen, wie Jesus das macht. Er gibt uns wirklich eine Kostprobe von seiner Herrlichkeit. Das ist genau das, was am Ende auch die Leute merken. Manche Leute, nicht alle, aber sie merken, er offenbart es da in diesem Zeichen, seine Herrlichkeit. Und dann heißt es in Vers 11, und seine Jünger glaubten an ihn, weil sie das gesehen haben. Wie zeigt Jesus hier seine Herrlichkeit? Das erste ist, das sehen wir in den Versen 3 bis 5, Jesus zeigt seine Herrlichkeit in seiner Macht, in der großen, atemberaubenden Macht, die Jesus hat. Das wird schon hier ganz am Anfang offenbar. Der Wein war alle, wirklich nicht lebensbedrohlich und doch peinlich für den Gastgeber, ein Stimmungskiller, und Maria, die weiß, wer jetzt helfen kann. In einer Zeit, in der man nicht schnell in den Supermarkt fährt und nochmal Nachschub holt, nicht zur nächsten Tankstelle, Maria weiß, wer kann jetzt helfen? Mein Sohn, Jesus. Maria wusste früher und besser als alle anderen Bescheid, wer Jesus ist. Der Engel hat ihr das schon gesagt, du wirst einen Sohn empfangen, du wirst einen Sohn zur Welt bringen, der ist vom Heiligen Geist. Maria und Josef haben diesen Sohn ganz bewusst Jesus genannt, weil Gott ihnen gesagt hat, so sollt ihr ihn nennen, Jesus. Das heißt, Gott rettet, weil er kommen wird, um das Volk zu retten von seinen Sünden. Maria wusste, wer Jesus ist. Maria wusste, er kann was tun, wenn alle anderen nichts mehr tun können. Und deshalb kommt sie zu ihm und sagt, der Wein ist alle. Das ist nicht einfach eine Information. Das sollte Jesus auf dem Appellohr hören. Junge, tu was. Und die Antwort, die Jesus gibt, die ist ganz schön schroff, oder? Ich weiß nicht, wie das euch ging, als wir das gerade gelesen haben. Da muss man erstmal schlucken. Maria bittet ihn um Hilfe. Und Jesus sagt dann in Vers 4 zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich möchte ein bisschen die Schärfe nehmen, wenn er so sagt, Frau statt Mama. Also auch damals haben die Söhne üblicherweise ihre Mütter Mama genannt und nicht Frau. Aber es ist trotzdem nicht unhöflich, was Jesus hier macht. Er gebraucht genau dieses Wort dann nochmal später, viel später, als er am Kreuz hängt und für seine Mutter sorgt und fürsorglich noch vom Kreuz her Worte ihr zuspricht. Da spricht er sie genauso mit diesem Wort an und sagt, Frau, das ist dein Sohn, und weist dann auf den Johannes, und er sorgt wirklich für sie. Also es ist nicht unhöflich, wenn er sie Frau nennt. Und doch drückt es eine Distanz aus, und es soll auch so sein. Und die Distanz, die wird auch deutlich in dem, was er dann sagt. Er sagt, was geht's dich an, was ich tue? Andere übersetzen, was habe ich mit dir zu schaffen? Und es ist ganz interessant, wo diese Redewendung, die Jesus hier gebraucht, wo die noch auftaucht. Die taucht nämlich noch mehrere Male im Neuen Testament auf. Und dort, wo andere das sagen, da sind das immer Dämonen, die zu Jesus sagen, was haben wir mit dir zu schaffen? Was habe ich mit dir zu schaffen? Und die damit zum Ausdruck bringen, dass sie völlig unabhängig sein wollen von Jesus und von seinem Herrschaftsbereich. Und die sagen, wir haben nichts mit dir zu schaffen, das ist unser Bereich, bleib uns vom Hals, bleib uns fern. Eine unglaubliche Überheblichkeit dieser Dämonen, weil sie haben nicht ihren eigenen Herrschaftsbereich. Niemand, nicht mal der Teufel und seine Dämonen, kann in dieser Welt schalten und walten, wie er will. Alle sind unter Gottes Herrschaftsbereich. Aber was die Dämonen für sich in falscher Weise in Anspruch genommen haben, wir haben unseren eigenen Bereich, Jesus darf das für sich in Anspruch nehmen. Jesus kann sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, weil Jesus wirklich einen ganz anderen Herrschaftsbereich hat. Er ist völlig unabhängig von allen Menschen, völlig unabhängig von allen Umständen. Jesus ist viel mächtiger und das drückt er hier aus. Er drückt aus, dass kein Mensch, nicht mal seine eigene Mutter, ihn zu irgendwas drängen kann, ihn vor seinen Karren spannen kann, ihn für seine Zwecke benutzen kann. Das macht Jesus hier klar. Er sagt damit überhaupt noch nicht, ob er helfen will. Er sagt auch nicht, dass er nicht helfen kann. Wir sehen ja gleich, dass Jesus wirklich hilft. Aber er macht die Autorität deutlich und er sagt, niemand kann mich vor seinen Karren spannen. Ich bin mächtiger. Jesus war unabhängig von Menschen, weil er ganz abhängig von seinem himmlischen Vater war. Und weil er gekommen ist, um den Plan des Vaters, um seinen Willen zu tun und umzusetzen. Ja, weil er Gott selber ist. Er folgte dem, was der Vater ihm gesagt hat. Und er sagt an dieser Stelle, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was hat es mit dieser Stunde auf sich, von der Jesus jetzt hier plötzlich spricht? Am besten verstehen wir das so, dass Jesus in dieser Notsituation, wo Maria kommt mit einer Not, die diese Hochzeitsgesellschaft wirklich bewegt, da weinen es alle, dass Jesus in dieser Not an eine viel größere Not denkt, für die er gekommen ist, die er lösen wollte. Meine Stunde, das bleibt hier geheimnisvoll, was er damit meint, aber im Lauf des Johannesevangeliums entfaltet er das immer mehr. Und es wird deutlich, dass die Stunde, von der Jesus hier spricht, die Stunde ist, in der er am Kreuz von Golgatha sein Leben lässt für Sünder. Dafür ist er gekommen. Er denkt hier an den großen Plan Gottes. Er denkt hier viel weiter als an diese Not, die die Hochzeitsgesellschaft hat. Er denkt an die Not, die wir Menschen haben. Und Marias Anfrage erinnert ihn daran, wozu bin ich gekommen? Ich bin gekommen für diese eine Stunde. Alles, was ich tue, alle Zeichen, alles, was ich lehre, alles, wo ich mich hinbewege, alles, was ich mache, bereitet das vor, läuft auf diesen Punkt in der Geschichte zu, auf das Kreuz von Golgatha. Wo Jesus sein Leben lässt und auch seine Macht demonstriert, auf einzigartige Weise, unvergleichlich, für Menschen, die ihm gesagt haben, was haben wir mit dir zu schaffen? Menschen wie du und ich, wir sind da nicht besser als die Dämonen. Wir wollen unseren eigenen Herrschaftsbereich. Wir sagen, Jesus, was haben wir mit dir zu schaffen? Und Jesus gibt sein Leben in dieser Stunde am Kreuz von Golgatha. Er denkt daran und er weiß, ich bin für was Größeres gekommen. Wie reagiert Maria auf diese Antwort? Sie weiß ja nicht, was gleich kommt. Sie diskutiert nicht mit Jesus. Sie versucht, Jesus nicht umzustimmen, jetzt eben doch das zu tun, was sie von ihm will, sondern sie erkennt es an. Und gleichzeitig vertraut sie weiter darauf, mein Sohn, wenn er will, dann kann er dann wird er hier ein Wunder tun oder irgendwas anderes, vielleicht auch kein Wunder. Sie weiß nicht, was kommt, aber sie sagt zu den Dienern, die dort sind, was er euch sagt, das tut. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Sie weiß nicht, was kommt, aber sie vertraut, mein Sohn wird es gut machen. Ihr Lieben, sind diese Verse hier nicht eine große Ermutigung, mit unseren Sorgen und mit unseren Problemen wirklich zu Jesus zu kommen? Und zwar nicht nur dann, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es ganz schlimm ist und es gar nicht anders geht. Nochmal, es ging um Wein. Peinlich, wenn der nicht mehr da ist, aber nicht lebensbedrohlich. Wir waren im Urlaub mit einer befreundeten Familie unterwegs, da hat die Frau mitten in der Urlaubszeit ihren Ehering verloren. Das war für sie sehr belastend, das war auch für die Ehe ein bisschen belastend. Und was haben die zwei gemacht? Sie haben wirklich gebetet, immer wieder, dass Gott doch zeigt, wo dieser Ring ist. Ich fand das schön. Ich habe mich ertappt, dass ich mittlerweile so ein bisschen abgestumpft bin und denke, ja, wenn Gott es zeigen will, dann wird er schon zeigen, dass ich vielleicht in so einer Situation gar nicht intensiv ins Gebet gehen würde. Die beiden haben mehrfach intensiv dafür gebetet. Herr, du weißt doch, wo dieser Ring ist, zeig du. Und dann sind sie nach Hause gefahren und der Ring war nicht da und sie haben das wirklich abgegeben, haben es losgelassen. 2 Tage später kommt der Anruf vom Gästezentrum, haben den Ring gefunden. An einem Ort, wo sie niemals drauf gekommen wären, wo ganz anders, wo wir auch uns nicht erklären können, wie kam das Ding dahin, haben den Ring gefunden. Gebetserhörung. Das Leben wäre weitergegangen, auch ohne diesen Ring, aber sie haben es Gott gebracht und sie haben erleben dürfen, Gott kann, Gott ist mächtig, auch in solchen, ja doch vielleicht nicht ganz alltäglichen, aber doch weltlichen Angelegenheiten. Er ist da, er sorgt für uns. Darfst Jesus alles sagen und ihn um Hilfe bitten. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir das vielleicht wieder neu lernen. Manche sagen von uns vielleicht, na, der Herr weiß doch sowieso, er ist souverän, er hat alles in seiner Hand und wir haben es vielleicht verlernt, ihn zu bitten. Herr, du siehst, wie ungeduldig ich oft mit meinen Kindern bin, wie leer der Geduldstank ist. Füll du ihn mir, ich bitte dich darum. Vater, du weißt, wie sehr ich mich nach Freunden sehe, nach Menschen, mit denen ich wirklich eine enge Gemeinschaft haben kann. Die fehlen mir im Leben. Bitte versorg du mich. Tu ein Wunder. Herr, du weißt, wie gerne wir hier in München in dieser Stadt bleiben würden als Familie, aber du kennst den Wohnungsmarkt, du kennst auch unser Bankkonto, du weißt, wie schwierig das ist, aber wir wollen hier bleiben, wir wollen Teil dieser Gemeinde bleiben. Herr, bitte versorg uns, bitte tu ein Wunder. Sehn mich danach, mehr so zu beten, zu kommen wie Maria. Jesus kann, Jesus ist mächtig, er sorgt für uns. Gleichzeitig dürfen wir von Maria hier lernen, lass deine Bitte bei Jesus los. Er weiß, was gut und richtig ist, er weiß, was du wirklich brauchst und vielleicht ist es nicht das, worum du so eindringlich bittest, das kann auch sein. Hat mich sehr bewegt, als wir letzten Sonntag hier im Gemeinschaftsgottesdienst abends ein Zeugnis gehört haben von einem Ehepaar aus dieser Gemeinde, die sich so lange, über viele Jahre nach einem Kind gesehnt haben. Nachwuchs und sie sind kinderlos geblieben und sie haben sich so gewünscht und sie haben gebetet, aber sie haben mehr getan als das, sie haben alles Mögliche versucht. Alles, was auch die Menschenweisheit ihnen gesagt hat, was jetzt dran wäre, um doch an dieses Kind zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Gott hat sie geführt, das haben sie hier sehr eindrücklich bezeugt, an einen Punkt, wo sie das losgelassen haben bei Gott und auch gesagt haben, und wenn du uns auch kein Kind schenkst, dann freuen wir uns an dir. Wir lassen das los bei dir, Gott. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel später, ein paar Monate, vielleicht waren es auch Jahre später, schenkt Gott ihnen doch dieses Kind. Zu seiner Zeit, zur rechten Stunde. Und sie hatten das mit hier vorne und es war ein fröhlicher Moment, wo wir uns freuen konnten mit ihnen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Der Punkt ist nicht, dass Gott das immer so macht. Es gibt Paare, die werden zu Gott sagen, wir lassen das bei dir los und er wird ihnen nie ein Kind schenken. Das gibt's. Es gibt Menschen, die krank sind und es bei Gott loslassen, Herr, du weißt, wie sehr ich mich danach sehne, gesund zu werden. Und Gott schenkt diese körperliche Gesundheit nie. Manche von uns, die finanziell nicht viel haben, die arm sind. Und Gott wird das nie auflösen. Lass deine Bitte bei Jesus los. Vertrau darauf, er weiß, was gut ist. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber ich ermutige uns wirklich, Maria hier nachzufolgen, in ihren Fußstapfen und zu sagen, Jesus kann. Lass deine Bitte bei ihm los, da ist sie gut aufgehoben. Maria war nicht erschüttert von Jesu Antwort, sondern sie vertraute ihm umso mehr. Sie sagt den Leuten, das, was er sagt, das tut. Und damit kommen wir zum eigentlichen Zeichen, das Jesus hier tut und es seine Herrlichkeit so sichtbar macht. Und wir sehen seine Herrlichkeit zunächst in der Art und Weise, wie er jetzt versorgt, wie er dieses Wunder tut. Jesus zeigt seine Herrlichkeit, ist der zweite Punkt, im Lösungsweg für das Problem, Verse 6 bis 8. Er macht aus Wasser Wein und die Diener sollen dafür, um das vorzubereiten, 6 steinerne Wasserkrüge füllen, die 2 oder 3 Maß füllten. Das sind etwa 75 bis gut 110 Liter. Wie viel das ganz genau war, wissen wir nicht, aber es war richtig viel. Viel, viel Wasser, bis oben hin, bis zum Rand gefüllt, alle 6 Krüge. Und wir lesen hier auch, wozu die Krüge eigentlich da waren, nicht für Getränke, sondern für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Jetzt gab es sicher dort im Haus genug andere Gefäße, also der Wein war alle, da gab es viele Amporen wahrscheinlich, die man hätte gut wieder mit Wasser füllen können und daraus Wein machen, aber Jesus will, dass sie diese 6 steinernen Krüge nehmen, die zur Reinigung nach jüdischer Sitte gedacht waren. Warum? Dafür müssen wir verstehen, welche Bedeutung diese Krüge hatten. Die Menschen, die haben sich selbst immer wieder gewaschen und auch bestimmte Gegenstände, zum Beispiel das Geschirr, andere Dinge gewaschen, Reinigungsrituale daran vollzogen, um rein zu sein für Gott. Und es war erstmal nicht irgendwie, das war kein Aberglaube oder so, das war grundsätzlich nichts Falsches, weil im Alten Testament solche Waschungen vorgeschrieben waren. Wir haben in unserer Serie durch das zweite Buch Mose zum Beispiel darüber nachgedacht, wie das in der Stiftshütte so war, wo ein großes Becken war, wo sich die Priester immer wieder gewaschen haben. Und zwar, weil diese Waschungen ein Zeichen waren, ein Symbol dafür, dass wir Menschen vor Gott unrein sind, dass wir Schuld haben, dass unsere Herzen befleckt sind von der Sünde und dass wir eine Reinigung brauchen, um Gott zu begegnen. Also an sich nichts Schlechtes, aber eben nur ein Symbol, was auf eine tiefe geistliche Wahrheit hingewiesen hat. Aber dieser tiefere Sinn der Waschungen, der ging mit der Zeit verloren, vielleicht schon ganz früh. Die Menschen haben sich an diesen Äußerlichkeiten festgeklammert. Sie haben sich gewaschen und haben gedacht, darin liegt dann die Kraft, rein vor Gott zu stehen. Diese Waschung, das Wasser macht's. Und sie haben sich äußerlich gewaschen, Tag für Tag, haben diese Rituale gemacht, aber sie haben dabei das, worum es eigentlich geht, ihr Herz, ihre Beziehung zu Gott sträflich vernachlässigt. Und als Jesus gekommen ist und dann auch gepredigt hat, da hat er vor allem die Schriftgelehrten und die Pharisäer immer wieder zurechtgewiesen und hat gesagt, ihr habt das, den Sinn völlig verdreht, ihr habt nicht verstanden, um was es bei diesen Waschungen eigentlich geht. Zum Beispiel Matthäus 23, Vers 25 sagt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und eurer Maßlosigkeit. Außen hui, innen pfui, außen schön glänzend, aber innen dreckig. Die waren die Meister im Maskentragen, Frömmigkeit darstellen, aber im Herzen so weit weg vom lebendigen Gott. Und das hat Jesus angeklagt. Und es ist kein Zufall, davon bin ich tief überzeugt, wenn Jesus hier diese Wasserkrüge gebraucht, um das Wunder zu tun. Es ist so, als wollte Jesus sagen, diese Reinigungsgefäße haben ausgedient. ich bringe euch das, was ihr wirklich braucht. Ich bringe etwas völlig Neues. Ich verwandle diese rituelle Waschungen. Ich verwandle das und ich zeige euch, was ihr wirklich braucht. Das wird dann auch deutlich, wenn man das Johannesevangelium weiter liest und wenn man sieht, wie Jesus sonst den Wein gebraucht. Wenn man die Bibel liest, wenn man sieht, wie Jesus im Abendmahl den Wein einsetzt als ein Symbol für sein Blut. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 54, wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Dieses Zeichen, das Jesus tut, er macht Wasser zu Wein. Es ist schon ein Bild auf sein Blut, auf das, was wirklich rein macht, auf das Blut des Lamm Gottes, das uns schon ganz am Anfang Johannes vorstellt, das Lamm Gottes, das sein Leben lässt für die Sünden der Welt. Ein ganz starkes Zeichen, dass Jesus dieses Wasser der Reinigung verwandelt in Wein, alles neu macht. Und damit so deutlich macht, kein Wasser dieser Welt kann uns reinwaschen, kann unsere Schuld vor Gott abwaschen, aber das Blut des Lammes Jesu, das kann. Ich hoffe, ihr merkt, dass Jesus hier bei diesem Wunder viel mehr macht als ein Versorgungswunder. Dass er viel mehr macht als eine Party zu retten. Er macht von Beginn an sein Programm deutlich, wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, um alles neu zu machen. Er ist gekommen, um Menschen rein zu machen. Er ist gekommen, um diese Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Er ist gekommen, um sein Leben zu lassen, um sein Blut zu vergießen für uns. Und es ist wichtig, dass wir dieses Programm Jesu erkennen, hier und dann das ganze Evangelium hindurch. Wozu ist er gekommen? Weil wir sonst in dieselbe Falle tappen wie die Menschen damals und wie die Menschen zu allen Zeiten. Vielleicht bist du sogar noch in dieser Falle gefangen, dass du denkst, ich kann mir Gottes Annahme verdienen. Ich kann was dazu beitragen, ich kann was tun, damit Gott mich gut findet. Ich finde es immer wieder sehr traurig. Ich habe in den letzten Jahren oft mit Menschen gesprochen, die nicht an Jesus glauben. Ich habe sie gefragt, was denkst du denn, wenn Gott wirklich da ist, wenn du einmal vor ihm stehst, was er über dein Leben sagt. Lässt er dich in die Ewigkeit mit sich? Wirst du dieses Fest mit Gott feiern? Bist du dabei? Was lässt dich davon ausgehen? Und so viele sagen dann, na, wenn es Gott dann doch geben sollte, dann hoffe ich, dass das, was ich gemacht habe, dass das reicht. Ich versuche in meinem Leben mehr Gutes als Schlechtes zu tun. Ich versuche anständig zu leben. Na, hoffe ich mal, dass Gott ein Auge zudrückt. Na, hoffe ich, dass es reicht. Schon dieses erste Zeichen Jesu und das, wie er das dann entfaltet, das zeigt, das reicht niemals. Das ist tote Religion. Das sind Äußerlichkeiten, die uns nicht mit Gott versöhnen können. Wir brauchen eine Verwandlung, so wie das Wasser in diesen Krügen. Ein neues Herz, eine ganz tiefe Veränderung, die nur durch ein Wunder geschehen kann, durch ein Wunder, das Gott selbst in unserem Leben tut. Jesus allein. Uns Christen möchte ich herausfordern, dass wir erkennen, wie leicht es ist, auf Äußerlichkeiten zu gehen und nicht mehr auf das Innere zu schauen. Ich bin mir sehr sicher, dass kein Pharisäer und Schriftgelehrter eines Morgens aufgewacht ist und gedacht hat, na, ab jetzt mache ich mal nur noch Maske hoch und was mit dem Herz los ist, das ist völlig egal. So war das nicht, sondern das war vielleicht ein sehr schleichender Prozess, auch in dem ganzen Schriftgelehrtentum, Pharisäertum, immer weiter weg vom lebendigen Gott, hin zu diesem Maskentragen, zu dieser äußeren Frömmigkeit, die doch nichts hilft. Und deshalb möchte ich dich fragen, was zählt für dich? Achtest du drauf, ein frommes Bild abzugeben für andere, was darzustellen? Oder ist es deine große Sehnsucht, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen? Hast du dieses neue Herz, das sagt, ach, ist doch egal, was die anderen über mich denken. Ich meine jetzt nicht, dass du dann komisch sein sollst, aber ist doch egal, was die anderen denken. Es geht darum, Jesus ehrlich nachzufolgen. Auch über das Versagen, die Sünde, die da noch da ist, nicht einfach das alles zu bedecken und zu tun, als wäre da nichts und mich besser zu machen, als ich bin. Du darfst ehrlich sein und du musst ehrlich sein. Lass uns nicht auf die Äußerlichkeiten schauen, sondern wirklich in der Beziehung zu Jesus wachsen. Es lohnt sich, und wir sehen, was Jesus uns schenken will, auch schon in diesem Zeichen vorgeschattet. Das ist das Letzte. Jesu Herrlichkeit zeigt sich im Ergebnis dieses Zeichens. Verse 9 bis 10. Ich lese die uns nochmal, weil das wirklich wunderbar ist, wie aus diesem Wasser jetzt Wein wird und wie auch der Speisemeister hier staunt darüber, was da gerade passiert ist. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten bis jetzt zurückbehalten. Also der Wein, den Jesus macht, der ist absolut außergewöhnlich. Der edelste Tropfen, den man sich vorstellen kann. Weit besser als alles, was es vorher auf dieser Hochzeit gab. Wahrscheinlich weit besser als das, was der Speisemeister jemals getrunken hat. Und der ist erstaunt und er sagt, so läuft das nicht auf Hochzeiten. Normalerweise stellt man erstmal so den besten Wein ins Schaufenster und die Leute trinken das. Und dann, wenn sie schon ein bisschen angetrunken sind, dann kann man ihnen auch den Fusel servieren. Das merken die dann schon gar nicht mehr. Aber so rum? Das macht doch keinen Sinn. Und es ist nicht nur so ein bisschen guter Wein, sondern es sind Liter, Badewannen kann man damit füllen. Hunderte Liter bester Wein, so viel Wein, dass das die Leute dort ganz sicher gar nicht alles trinken konnten. Es war nur eine Kostprobe der Herrlichkeit Gottes, der Herrlichkeit Jesu. Ein Vorgeschmack auf das, was Jesus wirklich schenkt. Im Johannesevangelium finden wir so viele Zusagen, dass Jesus uns echte und tiefe Erfüllung schenkt. Ein Leben, das sich wirklich lohnt. Eine Lebensqualität, die all unsere Vorstellungen sprengt. Das Leben in Fülle. Das Leben so, wie es sein soll. Ein Leben, das uns nichts und niemand sonst schenken kann. Das will uns Jesus geben. Das Evangelium ist durchzogen von solchen Zusagen. Zum Beispiel schon Johannes 4, Vers 14, wo Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 10, Vers 10b, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Es ist nicht genau das, wonach wir uns alle tief sehnen. Nach echter Erfüllung, nach einer tiefen Freude, die bleibt. Nach was, was wirklich satt macht, wo wir nicht immer wieder Hunger kriegen, wo die Seele nicht immer wieder Hunger kriegt. Eine Freude, die bleibt. Es gibt so viele Menschen, die haben scheinbar alles, und die stellen genau das fest, dass ihnen diese Erfüllung doch fehlt. Ich habe das vor ein paar Wochen im Gemeinschaftsgottesdienst erzählt von dem großen Footballspieler, American Football, das ja auch bei uns in Deutschland mittlerweile große Popularität hat. Der große Footballspieler, vielleicht der größte, sagen manche, Tom Brady, der so oft den Super Bowl gewonnen hat, der Millionen auf dem Konto hat, erfolgreich, sportlich, bis letztes Jahr eine wunderschöne Frau an seiner Seite hatte. Bis letztes Jahr, ja. Aber das, was er gesagt hat, das war schon vor der Scheidung. Das war in seiner besten Zeit, wo er dann sagt, es muss doch mehr geben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Sagt er in einem Interview, ich glaube im Fernsehen war das, sagt, ich frage mich immer, was kommt da noch? Und der Interviewer fragt ihn, ja, und was ist die Antwort? Und er sagt, ich weiß es nicht, wenn ich es doch nur wüsste, was wirklich mich erfüllt, wofür ich wirklich gemacht bin. Auch in der Musik finden wir das immer wieder. Ich denke immer mal wieder an das Lied von den Rolling Stones, Mick Jagger, das immer noch im Radio rauf und runter läuft. I can't get no satisfaction. Und ich versuch's und versuch's und versuch's, aber die Erfüllung finde ich nicht. Ist das große Motiv, die große Sehnsucht. Ja, was macht mich denn wirklich satt? Was bringt mir denn eine dauerhafte Freude? Vielleicht ist das genau deine Erfahrung und du sagst, ja, das finde ich nicht in diesem Leben. Ich habe alles Mögliche schon versucht. Ich esse und ich trinke, ich schaue mir Videos an, ich mache Computerspiele, ich stürze mich in Beziehungen, ich habe Sex, ich habe Social Media und ich bleibe hungrig. Ganz viele Menschen werden dir sagen, ja, so ist das halt im Leben. Da muss man das Beste draus machen. Guck, dass du so viel wie möglich rauskriegst und wenn du alt bist, dann versuchst mit Würde zum Ende zu bringen. Da ist nicht mehr. Du kannst mit dieser Lehre aber auch anders umgehen. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat das so klug festgestellt. Er sagt, es gibt in dieser Welt alle möglichen Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Und wir merken, für diese Bedürfnisse gibt es auch eine Lösung. Nicht immer ist die sofort für uns verfügbar, aber es gibt Bedürfnisse, die wir haben. Und es gibt ein Gegenstück, das worauf diese Hoffnung, unsere Sehnsucht sich richtet. Zum Beispiel, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Und tatsächlich, wir schauen in diese Welt, es gibt sowas wie Essen, an dem ich mich satt essen kann. Ich habe Durst, es gibt Trinken. Ich werde müde, es gibt Schlaf. Ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen. Es gibt sowas. Es gibt Freundschaft. Es gibt sogar die Ehe. Und C.S. Lewis sagt dann, was machen wir mit diesem Bedürfnis nach echter, nach tiefer, dauerhafter Erfüllung und Freude? Was machen wir eigentlich damit? Und er sagt dann, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Jesus gibt hier einen Vorgeschmack von dieser Welt, für die wir geschaffen sind. Der viele gute Wein, er ist nur ein Zeichen. Ein Hinweis auf das, was Jesus uns gibt. Und das ist viel überfließender und reicher und besser als alles andere, was wir uns vorstellen können. Das, wonach so viele Menschen suchen und das, was so viele Menschen nicht finden, ist die Beziehung zu ihrem Schöpfer. Die Beziehung zum lebendigen Gott, der dich und mich gemacht hat. Das ist das, was wir in der Tiefe suchen. Und das ist das, was Jesus uns schenkt. Wahre Erfüllung, wahre Freude, ein ewiges Leben, das nicht nur eine Dauer beschreibt, sondern auch eine Qualität des Lebens. Das wird so wunderbar sein, dass die Worte nicht ausreichen. Man kann es mit Worten hier nicht beschreiben, wie schön, wie tief, wie erfüllend, wie fröhlich dieses Leben ist. Und es fängt jetzt schon an. Deshalb möchte ich dich rufen, wenn du sagst, ich habe bisher meine Erfüllung nicht bei Jesus gefunden, finde sie bei ihm. Es gibt keine bessere Entscheidung im Leben als die, Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben, dir diese Freude von ihm schenken zu lassen. Und wenn du Christ bist, dann will ich dich ermutigen, vielleicht auch herausfordern, such und finde deine Freude im Leben zuallererst bei Jesus. Weil wir alle in der Versuchung stehen, in der Gefahr stehen, unsere Freude doch wieder woanders zu suchen. Und wir merken, das klappt nicht. Und du merkst, wenn du in die Falle getappt bist, daran, wenn es dir zum Beispiel den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn du was nicht kriegst, was du von Gott dir erbittest für dieses Leben. Ich meine damit nicht, dass es einen nicht mal eine Zeit lang wirklich treffen kann, herausfordern kann. Aber wenn du sagst, ich kann nicht mehr glücklich werden, weil ich zum Beispiel kein Kind kriegen kann. Ich kann nicht mehr glücklich sein, weil ich keinen Partner habe. Ich kann nicht glücklich sein, weil ich kein Geld habe, was auch immer. Und solange Gott mir das nicht gibt, kann er es nicht gut mit mir meinen. Dann bist du in diese Falle getappt. Dann ist deine Freude auf was anderes gerichtet. Du merkst es auch daran, wenn dich alles Mögliche euphorisch macht, alle möglichen Dinge dieser Welt, aber Gott dich eigentlich sehr kalt lässt. Ich muss das zu meiner Schande gestehen, Prediger sind nicht frei davon, dass ich das immer wieder erlebe, dass so kleine Dinge des Alltags mein Herz viel höher schlagen lassen können, als das, wer Jesus ist. Dann höre ich hier die großen Wahrheiten über ihn und ich lese in der Bibel und das Herz bleibt eigenartig kalt. Es ist ein Ruf zurück zu Jesus. Finde deine Freude in ihm. Er ist wunderbar, er ist der allmächtige Herr. Er ist der, der unsere Sorgen und Nöte doch so tief kennt, noch bevor wir sie ihm sagen. Und doch will er, dass wir sie ihm sagen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gekommen, um uns eine Kostprobe zu geben von seiner Herrlichkeit. Er ist gekommen, um uns einzuladen zu diesem großen Fest, das er in Ewigkeit mit allen feiert, die an ihn glauben. In der Offenbarung wird dieses Fest und auch schon an anderen Stellen als eine Hochzeit beschrieben. Wie passend. Jesus tut ein Wunder auf einer Hochzeit und er lädt uns ein zu einer Hochzeit. Die Hochzeit Jesu Christi mit seiner Braut, der Gemeinde, mit allen, die zu ihm gehören. Wenn er dein Herr ist, dann bist du dabei. Freu dich darüber. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen in deinem Wort. Danken dir für die Zeichen und Wunder, die du getan hast, als Kostproben, als einen Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Wir loben dich dafür, dass du so gerne gibst, dass unsere Sorgen dich bewegen, dass unsere Probleme dir nicht egal sind, dass du das sehr ernst nimmst, dass du so gut sorgst für uns Tag für Tag. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir glauben dürfen, dass du der bist, der du sagst, der du bist. Danke, dass du unser Herr bist, unser Retter, unser Erlöser. Und ich möchte so beten für jeden von uns, dass diese Freude darüber alles überstrahlt. Herr, du kennst unsere Lebenssituation, du weißt, wo wir auch Leid tragen, du weißt, wo wir durch schwere Zeiten gehen. Herr, schenk doch, dass die Freude an dir größer ist und auch in der Trauer noch da ist, auch da, wo wir wirklich geplagt sind, das überstrahlt und uns Kraft gibt, durchzuhalten, bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst und an dem du diese Hochzeit, dieses große Fest mit uns feierst. Freuen uns darauf. Herr, steh du uns vor Augen. In Jesu Namen. Amen.